das zeigt eben, glaube ich zumindest, dass eine junge Generation in den Markt strömt, in Teilen auch, oder dass zumindest mehr Kunstinteressierte in den Markt kommen, die niedrig einsteigen. Und denen gilt es, glaube ich, wirklich die Türen zu öffnen und die Türen nicht zuzumachen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der vermutlich jüngste Sammler, dem ich zumindest in letzter Zeit begegnet bin. Früher, als ich auch noch so jung war, wahrscheinlich nicht. Wobei auch das, Fabian Kluth aus dem Rheinland, wo Sammler so herkommen. Herzlich willkommen, Fabian.
Danke, Johann, für die Einladung.
Fabian, du bist 17 Jahre und gehst noch zur Schule.
Genau, so ist es.
Und hast aber schon eine richtige Kunstsammlung.
Ja, ich bezeichne es eigentlich ungern als Sammlung, aber ich habe Kaufkunst, ja.
Okay, und erzähl mal, wie bist du zur Kunst gekommen?
Also ich habe familiär tatsächlich überhaupt keinen Background, der irgendwie in der Kunst beheimatet ist. Und auch tatsächlich war ich im Kunstunterricht, was ja viele so als Initialzündung haben, nie besonders begabt, bin immer irgendwie durchgekommen. Allerdings habe ich mit 12 oder 13 von der Schule aus gezwungenermaßen Praktikum machen müssen und bin dann eben zu Paul Böhm nach Köln gegangen, der Sohn von Gottfried Böhm, diesem genialen Architekten, der ja auch eben Kirchen gebaut hat, ne, und als erster deutscher Pritzker-Preis erhalten hat. Und so ging das dann eben weiter und ich habe in dem Praktikum gemerkt, dass aus mir wahrscheinlich kein besonders guter Architekt wird, aber es ist vielmehr das Interesse, was geblieben ist für die Kunst und vor allem auch für den Prozess und für das Endprodukt. Und ich habe dann nach diesem Praktikum eben angefangen, mich weiter mit Architektur zu beschäftigen, weiter dann eben auch eben immer zur bildenden Kunst auch gegangen, weil beides bildet ja Referenzen zueinander. Die Architektur, sie sucht sich immer eine Referenz an der Kunst und die Kunst immer eine an der Architektur. Und ich bin dann tatsächlich aus so einer Not heraus, weil ich nie so die Möglichkeit hatte, in ein Museum zu gehen. Wenn man auf dem Land groß wird, dann sind Museen und Galerien und andere Institutionen ja immer sehr weit entfernt. Und so habe ich angefangen, tatsächlich das hauptsächlich über Social Media zu verfolgen und auf Online-Blogs irgendwas zu lesen. Und so bin ich da immer tiefer reingerutscht und irgendwann bin ich dann auf Rosa Loy aufmerksam geworden. Man ist dann ja zwangsläufig, wenn man auf Social Media unterwegs ist, eigentlich immer mit zeitgenössischen Künstlern konfrontiert, was mich auch immer mehr interessiert hat. Und das ist die Frau von Neo Rauch. Und dann bin ich eben nach Leipzig gefahren und habe dort meine erste Arbeit abgeholt.
Von Rosa.
Von Rosa eben, als die Galerie das PDF damals, ich glaube, per E-Mail geschickt hat. Ich hatte die über Instagram einfach angeschrieben, ob sie mir was zuschicken können.
Und die Galerie.
Genau, die Galerie.
Ja, nicht und die Künstlerin direkt.
Nee, die Galerie direkt tatsächlich, weil ich hatte dann so dieses Galerienmodell schon so ein bisschen kapiert.
Ja, und wo, wie durch?
Tatsächlich durch wirklich überwiegend durch Research. Also ich habe mir Tutorials angeguckt, habe
auf YouTube oder wo?
Ja, auf YouTube.
Ja. Wer macht die?
Ganz unterschiedlich.
Deutsch oder Englisch?
Deutsch und Englisch.
Gibt's okay,
gibt's in beiden.
Also
in beiden,
wie kaufe ich Kunst?
Ja, noch nicht mal so, sondern vielmehr, wie vermarkten sich eigentlich Künstler? Also ich bin da eher immer aus einer Künstlerperspektive rangegangen, weil mich das mehr interessiert hat. Und dann habe ich die angeschrieben und die haben mir ein PDF geschickt und ich war natürlich total gefrustet, weil alles war viel zu teuer.
Ja.
Also die Arbeiten, die oben standen, das war damals überhaupt nicht finanzierbar. Und ganz unten standen eben ein paar Papierarbeiten, wo ich mir dann ausgerechnet habe, dass ich mir die irgendwie mit meinem Schülerjobgehalt leisten kann. Mhm. Und ja, ein paar Wochen später saß ich eben im Jutebeutel auf dem Weg nach Leipzig und habe die Arbeit abgeholt.
Und erzähl nochmal zurück zum Kunstunterricht, weil da gibt's ja quasi zwei Formen des Kunstunterrichts, der aktive, wo man selber irgendwas macht und aber auch eher so der theoretische. Hat das denn irgendwie den Funken zum Übersprung gebracht oder erst wirklich die Praxis bei Böhm im Praktikum bei der Architektur?
Also es war im Kunstunterricht immer eher so ein dahin vor sich absitzen und aus dem Fenster starren. Aber ich habe tatsächlich praktisch irgendwie nie was drauf gehabt. Aha. Und ich habe das auch irgendwann boykottiert.
Und theoretisch kam es aber auch nicht vor.
Theoretisch kam es ab irgendeinem Punkt vor, aber tatsächlich nur, weil am Ende des Schuljahres meine Kunstlehrerin dann kam und zu mir gesagt hat, du, wir müssen irgendwas tun, weil sonst wird das sehr schwierig, dich zu benoten, weil ich alles boykottiert habe und eben nicht mitgearbeitet habe. Mhm. Und dann kann ich mich erinnern, irgendwann ein Referat gemacht oder musste ich ein Referat machen, um die Note irgendwie zu retten. Ich meine, das war auch Neo Rauch. Mhm. Und dann war das das Layout und so, das war gruselig, aber der eigentliche Inhalt, den fand sie total toll, weil das eben weit über das hinausging, was man irgendwie auf Wikipedia oder so nachlesen kann.
Ah, okay. Ja. Aha. Und sag mal, wie bist du mit Kunst bei Böhm im Architekturbüro in Berührung gekommen? Hat der da ein Museum geplant oder, weil der hat ja mehrere Museen, glaube ich, auch gebaut, ne?
Der hat auch mehrere Museen gebaut, aber damals, ich hatte da nicht so die Einblicke, weil ich relativ kurz war, aber man hatte schon das Gefühl, dass die Leute, die da saßen, insbesondere so die jüngeren Architekten als auch er selber, sich sehr viel mit Kunst auch beschäftigt haben. Also es standen Kunstbände rum und die sind auch teilweise ins Museum gegangen, sind rausgegangen, haben sich Ausstellungen angesehen und da wurde immer alles fotografisch dann festgehalten.
Ah ja, okay. Also es ging dir auch so ein bisschen um die Leute, die in dem Bereich unterwegs sind.
Ja, ich bin einfach, ich glaube, ist der Grund, warum ich sammle, weil mich Menschen einfach ungemein interessieren.
Aha.
Also es ist ein ganz, ganz stark ausgeprägtes Interesse an Menschen, an anderen Perspektiven.
Und wenn ich fragen darf, was machen deine Eltern?
Meine Eltern haben tatsächlich mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Also viele Leute, die ja sammeln, weil ihre Eltern vielleicht schon gesammelt haben.
Ja.
Aber meine Eltern machen was ganz anderes. Also die sind im wirtschaftlichen Bereich ja tätig.
Ah ja, okay, na gut, immerhin. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so... Gibt auch viele, die sammeln nicht, wo die Eltern sammeln. Oder wo ich weiß, da gibt's dann, weiß ich nicht, 4 Kinder, die Eltern waren große Sammler und eins der 4 sammelt noch weiter.
Und die anderen lassen das.
Ja, und sag mal, also das heißt, du bist dann über Instagram, Rosa Loy war die erste Position, die du gekauft hast.
Rosa Loy war die erste Position, die ich gekauft habe. Und dann bin ich tatsächlich auch in Leipziger gewesen. Und zur damaligen Zeit hat dort bei Eigenart, direkt neben der Galerie, wo ich Rosa Loy eben gekauft habe, hat dort Ulrike Teusner eine Ausstellung gezeigt.
Mhm.
Und ich war da so fasziniert von diesen Arbeiten, weil das war an Brecht angelehnt, Mahagoni hieß die Ausstellung, dass ich dort dann direkt noch was gekauft habe.
Und Brecht habt ihr in der Schule gelesen?
Nee, nie. Ich habe das privat gelesen.
Ah ja, interessant. Ja. Okay. Und das heißt also, Figuration ist so ein Thema in der Sammlung dann
auch. Figuration, viel auch Fotografie und auch teilweise was Konzeptuelles.
Mhm. Und was für Fotografie?
Es gibt so einen tollen Fotografen hier in Berlin, beispielsweise heißt Paul Hutchinson.
Mhm.
Der beschäftigt sich sehr so mit Veränderungen im urbanen Raum. Also mich interessiert eigentlich, wenn ich Kunst kaufe, viel mehr die Idee, die dahinter steht und das Konzept als das eigentliche Medium. Also mir ist das Medium im Grunde genommen völlig egal.
Mhm. Sondern eher, was die Antrieb war.
Genau, was der Antrieb ist. Mhm. Und deshalb, ich sammle Kunst, wo ich glaube tatsächlich, dass da eine Relevanz da ist, die auch weiterhin da bleibt. Also dass man sich mit Themen beschäftigt, die mich beschäftigen, die unsere Zeit beschäftigen, aber die vielleicht auch langfristig eine Relevanz haben.
Mhm. Und so eine Rosa Loy Papierarbeit, was kostet die? 2.000 Euro oder was? 4.000?
Ja, ich glaube irgendwie, inzwischen sind die ein bisschen teurer geworden, aber 2.500, glaube ich.
Damals. Okay, ja. Und wie finanzierst du das dann?
Also ich habe tatsächlich die Rosa Loy und die ersten Arbeiten wirklich von Nebenjobs in unterschiedlichen Bereichen, was man als Schüler so macht, ne? Zeitung austragen oder auch in der Gastronomie kellnern.
Ja.
Und heute läuft das halt überwiegend über Aktien und Krypto.
Ah ja, okay. Ja. Und dann hast du dann auch verhandelt?
Ja, tatsächlich.
Von Anfang an?
Hast
von
du gefragt, Anfang an. Kannst du den Rabatt tatsächlich haben? Ich habe so ein Dealer in mir. Also ich muss immer verhandeln, egal was ich kaufe.
Okay.
Ich wusste damals tatsächlich, dass mit den 10% nicht, dass 10% Standard sind. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwie 15% oder so bekommen. Also das fand ich schon ganz gut.
Okay, und hast du dann auch den Sekundärmarkt kontrolliert gehabt vorher schon?
Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich mich interessiert der Preis zwar, wenn ich es kaufe, aber so ein Wiederverkaufswert in dem Sinne interessiert mich nicht.
Nee, aber wenn du, weiß ich nicht, was kaufst und im Auktionsergebnislisten siehst, dass es deutlich teurer ist, verkauft wird oder eben deutlich niedriger, sagt ja auch ein bisschen darüber aus, wie einfach es ist, daran zu kommen oder welche Verhandlungsspielraum da eventuell möglicherweise zumindest anzustreben sind.
Ja, ich stimme dir zu. Ich guck's mir natürlich inzwischen an. Also wenn ich heute eine Arbeit kaufe, schaue ich, aber da vieles, was ich heute kaufe, auch überwiegend Rosa Loy schon eine der etablierteren Positionen. Vieles, was ich heute kaufe, ist teilweise in Anführungszeichen so wenig etabliert, dass man da gar keine Auktionsergebnisse hat.
Okay, klar, von Ulrike Teusner gibt es keine.
Von Ulrike Teusner gibt es ein paar.
Ah, mittlerweile.
Ja, ja, die gibt es ein paar, weil manche Sammler eben ihre Sammlungen aufgelöst haben und die dann relativ groß auch in Van Hamme-Auktionen und so reinkamen.
Ach, wer...
Hier, sag mal, Hense. Ach so. Hensel Collection, ja.
Ah, das kannte ich gar nicht. Ach, der ist, lebt nicht mehr, ne?
Genau, der lebt ja, nicht
auch
mehr.
Figurativ,
genau, auch figurativ.
Interessant, und super eklektisch.
Genau.
Seltsame Sammlung gewesen,
ja. Genau, und viel eben Ulrike gesammelt und da kam im letzten Mal ein bisschen was rein.
Ich dachte nämlich hier, Rusche. Das hätte auch zu dem gepasst,
Ulrike. Ja, Klausner. Ich glaube, der hat auch ein bisschen was gekauft, ja.
War wahrscheinlich zu spät.
Ich glaube,
also sie auch, hat ja. später angefangen als er.
Ja.
Übrigens sehr empfehlenswerte Folge hier in diesem Was mit Kunstkanal. Sehr tolle Geschichte von Herrn, oder toll nicht, aber berührende Geschichte von Herrn Rusche. Kurze Hörempfehlung. Okay, verstehe. Und jetzt, das guckst du jetzt schon an, weil zum Beispiel Rosa Loy, die handelt, glaube ich, nicht so hoch, ne?
Nee, die handelt nicht so hoch. Aber ich habe tatsächlich auch Positionen, die ich gekauft habe, die, bin ich zumindest der Überzeugung davon, deutlich höher gehandelt werden, als ich dafür bezahlt habe.
Und das tradest du aber nicht?
Nein, absolut nicht.
Das willst du behalten?
Ja, genau.
Okay.
Ich setze auch tatsächlich bei den Galerien, ich habe beispielsweise im letzten Jahr eine Arbeit von Oliver Back gekauft. Ich weiß nicht, ob du die Show hier in Berlin gesehen hast.
Habe ich auf alle Fälle schon mal gehört, den Namen.
Ja, der hat letztes Jahr bei Sprüt Magers sein Debüt gegeben, ist ein junger dänischer Maler. Und dort ist die Nachfrage eben so hoch, dass die Preise auf dem Sekundärmarkt, wenn es überhaupt eine Arbeit gibt, eben durch die Decke gehen und höher sind als auf dem Primärmarkt.
Und das hast du wo gekauft?
Bei Sprüt Magers in Berlin.
Ah ja, okay. Ja. Und ist es manchmal, weil ich kenne das, ich habe ja sehr jung angefangen mit meiner Galerie, mit 20, warte mal, 81 bin ich geworden, 2002 habe ich eröffnet, 21. Und da war es manchmal so, da haben wir ja dann schon früh angefangen, Messen zu machen. Damals bringt dir das noch was, Messen zu machen, dass dann eben Leute kamen und sagen, ob sie mit dem Chef reden können oder mit dem Besitzer oder irgendwie so. Und ich hatte schon Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden in meinem Alter. Geht dir das auch so?
Ja, das kann ich gut verstehen, was du sagst. Ich habe tatsächlich, das ist bei Galerien, bei mir geht's ja immer, ich kaufe das meiste, was ich kaufe, kaufe ich bei Galerien.
Persönlich, persönlich vor Ort, nicht ja, online sozusagen.
Vieles tatsächlich auch online.
Ja.
Also
vieles, kaufst du so viel?
Vieles ja. online, ja.
Vieles
geht über online. Also ich würde sagen, 90% der Sachen, die ich kaufe, kaufe ich online.
Wie viele Kunstwerke hast denn du schon?
Über 30.
Okay, wow.
Über 30 ist, ich muss aber sagen, es könnten deutlich mehr sein, aber mir ist tatsächlich Qualität und vor allem auch so eine gewisse Tiefe bei den Künstlern sehr wichtig. Und das braucht Zeit.
Na gut, aber Geld braucht's auch.
Geld braucht's auch, ja.
Ja, also, weil du kannst das ja auch nicht hebeln.
Genau, du kannst es nicht hebeln und dadurch, dass du nichts verkaufst, kommt ja auch in Anführungszeichen aus dem Gebiet nichts rein.
Warum willst du denn nichts verkaufen?
Im Moment noch nicht, weil die Künstler, wie gesagt, noch alle relativ jung sind.
Okay, ja. Also das ist nicht so, dass du per se sagst...
Per se bin ich nicht dagegen, auf keinen Fall. Nee. Ich würde das auf jeden Fall auch langfristig in Erwägung ziehen, wenn mich eine Position nicht mehr so reizt und ich dann eine neue finde.
Weil da gibt's ja lustige Erfahrungen, die man auch, ich als sozusagen alter Haudegen mittlerweile schon 23 Jahre meinte schon, oh Gott, mache ich das schon lange. Damals gab's einen Düsseldorfer, so wie du auch quasi, Düsseldorfer Sammler, junger Sammler, Axel Haubrock. Der hat dann einen Katalog herausgegeben, der hieß No Return. Es war immer der starke Ausdruck, was gekauft wird, wird nie wieder verkauft, war natürlich vollkommener Quatsch. Paar Jahre später, einige Jahre später, wurden dann Sachen auch wieder verkauft, was ich auch kein Problem finde. Es ist immer nur schwierig zu sagen. Aber da hat sich ja, glaube ich, sowieso die Generation sehr verändert. Also das ist, wie siehst du das jetzt als wirklich, was ist das, Generation Z?
Nee. Ja, Generation Z doch.
Ja. Mit dem Kunstmarkt. Also du sagst, klar, jetzt nicht so schnell, du bist jetzt kein Flipper, aber das Prinzip, weil so sind ja sehr viele Sammlungen gewachsen, ne? Also Wilhelm Schürmann war auch schon hier zu Gast im Podcast, hat auch super erzählt, wie er damals noch Ostblock-Fotografie gesammelt hat und dann diese Sammlung, der hat wirklich Sachen zusammengesammelt, richtig auf Flohmärkten und bei Antikhändlern und Fotohändlern und hat eine beeindruckende Sammlung zusammengetragen, die er dann ans Getty-Museum verkauft hat.
Ah, okay.
Und dann unter anderem auch mit diesem Kapital zeitgenössische Kunst gekauft hat. Und dieses Prinzip, ich habe zum Beispiel immer, wenn ich für mich oder wir für uns privat gekauft haben, ganz oft 3 Kunstwerke gekauft von einem Künstler und dann das Schwächste immer wieder verkauft, um damit quasi nach oben hangeln, sich wieder zu refinanzieren und noch mehr kaufen zu können. Geht natürlich nicht immer nur nach oben, aber rückblickend ist es eigentlich immer ganz gut gelaufen. So strategisch, finanziell strategisch gehst du aber nicht ran.
Nein, ich gehe strategisch, finanziell nicht ran. Ich gehe tatsächlich so in dem Sinne strategisch ran, dass die Sammlung, oder ich nenne es eigentlich ungern Sammlung, ist eher eine Unternehmung. Tatsächlich, die heißt ja One. Also es ist, die ist so benannt. Mir war das irgendwie immer zu eigen, die machen wir selber zu benennen. Und ich habe das dann tatsächlich, ist auch der Plan, das langfristig auszustellen.
One Collection heißt
ja,
das.
One okay. Collection,
aber
ja.
Eine Unternehmung impliziert ja auch irgendwie
das
eine Gewinnabsicht.
Daraus, ja, das ja. Kapital daraus zu schlagen.
Ja, das schon.
Ja, vielleicht, je nachdem, was ich für Wege finde.
Aber du kaufst privat, persönlich?
Ich kaufe privat, persönlich. Ja. One ist eben nur der...
Aber du bist ja eigentlich noch gar nicht geschäftsfähig, oder, mit 17?
Nee, deshalb halt auch diese Einverständniserklärung immer, ne? Wenn du was kaufen willst, bei vielen Galerien, die waren am Anfang total irritiert und wussten gar nicht, wie sie juristisch damit umgehen sollten.
Ja.
Und dann haben wir immer Einverständniserklärungen geschrieben, die meine Eltern dann irgendwie unterschrieben haben.
Wie finden deine Eltern denn das?
Meine Eltern waren anfänglich schockiert.
Haben das nicht verstanden, warum du sozusagen das hart erarbeitete Geld dafür ausgibst?
Ja, die haben das nicht verstanden, und vor allem kam ich ja auch nicht immer mit Kunst um die Ecke. Gut, Rosa Loy ist wahrscheinlich noch eine Position, die man relativ verstehen kann, aber ich kam dann auch mit so eher konzeptuellen Sachen von Künstlern von der Akademie in Düsseldorf um die Ecke.
In Düsseldorf?
In Düsseldorf,
okay, ja. Da gehst du dann auch hin
zu Rundgängen? Ich gehe immer zu den Rundgängen.
Okay,
also ja. In Düsseldorf zumindest, dieses Jahr in der UDK habe ich es leider nicht geschafft. Der war jetzt am Wochenende, auch wenn da Künstler ausgestellt haben, von denen ich auch eine Arbeit habe.
Also 30 Positionen, 30 Werke, 30 Künstlerinnen und Künstler, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Bei vielen auch Tiefe. Also okay. Bei Ulrike zum Beispiel sind es 3 Arbeiten. Bei zwei habe ich in der Galerie gekauft, eine dritte auf einer Auktion. Mhm. Aus dieser Hense Collection eben, ja. Im letzten Jahr. Dann habe ich von Paul Hutchinson eben eine Arbeit.
Der ist so im Umfeld von Jonas Burgert und so, ne? Oder der Künstler?
Ja, ich meine schon. Ja, ne?
Mhm, ja.
Und dann geht das weiter mit jungen Künstlern von der Akademie eben. Dann Paul Tabouret, kennst du vielleicht auch, hat hier gerade in Berlin im Schinkel-Pavillon eine Ausstellung gemacht und davor in Madrid eine, die war in so einem Expo-Pavillon von 1958, was so zwei spanische Architekten, Molesun Corrales heißen die, eben gebaut haben in den 50er Jahren für eine Weltausstellung. Und dort hat Hans-Ulrich Obrist eben diese Ausstellung kuratiert von Paul Tabouret, ist auch eine ganz, ganz starke Position.
Was macht er?
Der macht Malerei, mhm, und auch Skulpturen.
Mhm.
Und das ist irgendwie immer so ein bisschen eine Ambivalenz zwischen einem sehr traditionsreichen karibischen Bild und gleichzeitig aber kommen da so Referenzen aus einer amerikanischen Popkultur mit rein, was ich sehr interessant finde, weil das, was mir im Alltag ja auch immer wieder begegnet, womit ich aufgewachsen bin.
Ja, und wie gehst du dann vor? Du merkst, das interessiert dich, und dann guckst du, welche Galerien oder?
Genau, also die meisten Künstler entdecke ich eigentlich wirklich auf Instagram.
Ja.
Und über so Online-Magazines, wo ich dann Artikel lese und was finde, was mich interessiert.
Ja.
Aber ich gehe viel auf Messen, um Research eben zu betreiben. Aber wenn ich gerade einen Künstler gefunden habe und eine Künstlerin, die mich interessiert, dann gehe ich halt tiefer rein und beschäftige mich halt intensiv mit den Arbeiten. Also ich kaufe zwar intuitiv, aber ich kaufe nie aus einem Impuls heraus.
Ja.
Ich gucke auch nicht, was Markttrends oder so sind, sondern ich besetze mich wirklich mit dem Künstler, der Idee, dem Konzept dahinter und der Perspektive auch auseinander.
Okay, und jetzt siehst du was dich interessiert, und schreibst du denn die Künstlerinnen und Künstler auch direkt an?
Ich schreibe die Künstlerinnen und Künstler teilweise auch direkt
an, ja,
gerade wenn es so Akademiestudenten sind, aber bei Künstlern, die eine Galerie haben, gehe ich eigentlich immer über die Galerie.
Und fragst die nicht, wenn die mehrere Galerien haben, welche Galerie du ansprechen sollst oder so?
Nee, eigentlich nicht. Ich gucke immer da, wo ich die interessantesten Arbeiten finde. Also wenn ein Künstler mehrere Galerien hat, schreibe ich mehrere Galerien immer an.
Ja.
Und schaue mir das dann eben an. Aber mit vielen Galerien arbeite ich halt auch schon etwas länger zusammen.
Aha.
Und da weiß ich, dass die gute Arbeiten haben.
Ja.
Und dass die Künstlerin gerne mit denen arbeitet,
ja,
weil ich die Künstler ja teilweise auch kenne.
Ja.
Und ja.
Und erzähl mal von den jungen Positionen, die sind zum Teil noch gar nicht fertig an den Akademien.
Die sind zum Teil noch gar nicht fertig. Beispielsweise Nils Brembrahim, der hat jetzt gerade seinen Abschluss hier an der UDK in Berlin gemacht.
Aha, bei wem?
Das kann ich dir gar nicht sagen.
Das ist dann nicht so wichtig, ja?
Das ist dann nicht so wichtig. Nein, Professor ist nicht so wichtig. Aber zum Beispiel, wer auch gerade einen Abschluss gemacht hat, ist Lili Theilen. Die war an der Weißensee Kunsthochschule hier in Berlin.
Mhm.
Und genau.
Und was macht die dann für Sachen?
Malerei, beides. Sind beides Malereipositionen.
Ah ja.
Ja.
Und die hast du auch alle über Rundgang und Social Media gefunden? Und
tatsächlich habe ich die beide in einer Gruppenausstellung im Eigenart Lab gefunden.
Mhm.
Aber ein anderes gutes Beispiel ist in Düsseldorf an der Akademie. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht von Instagram kennst, ist Paulus Görden.
Mhm.
Das ist jemand, der macht auf Instagram unglaublich viel und so Alltagsinstallationen und so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der noch Student an der Akademie ist. Auf jeden Fall, als ich ihn damals gekauft habe, war er das noch.
Ja.
Und da bin ich tatsächlich direkt über ihn gegangen, ja.
Okay. Und ich fand das damals, schon lange her, dass ich in Düsseldorf war, war ich immer ganz erstaunt, was für Preise die da alle aufgerufen haben. Wo ich immer dachte, wenn ich das dann in der Galerie zeigen würde, würde ich nicht so hohe Preise aufrufen. Aber es scheint gerade in Düsseldorf sehr gut zu laufen für die Studierenden da, ne?
Ja, wobei man sagt ja immer, was haben die für eine Prozentquote? Also wie viele davon schaffen es wirklich am
Ende? Nee, ich meinte im Verkauf.
Im Verkauf.
Ja, ja, dass bei den Rundgängen einfach richtig Geschäft gemacht wird.
Ja, also vieles ist auch, also ich stimme dir zu mit dem Teuer tatsächlich. Also dass da die Leinwandarbeiten teilweise fünfstellig kosten,
ja,
ist schon...
Wo du denkst, in der Galerie...
Wo du denkst, in der Galerie kannst du es nicht über den Preis verkaufen.
Nee, und da geht ja noch die Hälfte ab.
Genau,
ja.
Und bei manches finde ich auch tatsächlich overpriced. Also ja, das ist bei vielen... die teilweise noch nicht mal in einer Gruppenausstellung oder so waren, finde ich das schon sehr hoch angesetzt.
Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass dann die Zahnärzte und AnwältInnen, die dann da auf dem Rundgang kaufen, vielleicht jetzt auch so einen Künstler nicht so runterhandeln, als sie das vielleicht sonst wo, wenn da ein Intermediär dabei wäre, tun würden.
Ja.
Ich war nur damals ziemlich erstaunt, wie viel Umsatz da die Studierenden alle gemacht haben. Und da dachte ich, so sieht's in Köln auf der Messe nicht aus.
Nee, du verhandelst mit einem Künstler, verhandelst du anders als mit einem Galeristen.
Ja, ne?
Habe ich
ja
auch, merke ich bei mir selber auch immer.
Ja, ja. Und wie beobachtest du, ja, in deinem zarten Alter und mit deiner natürlich noch überschaubaren Erfahrung, den Kunstmarkt? Also, wie lange machst du das jetzt schon? 2 Jahre?
Ja, 2,5 Jahre.
Ja. Was ist dein Eindruck? Wo geht's hin?
Mein Eindruck ist tatsächlich, dass man sich in der Sammlerschaft insgesamt verjüngern muss. Das ist zwangsläufig. Aber ich habe auch das Gefühl, dass an jungen Sammlern, zumindest die ich kenne, hier in Deutschland nicht so viel nachkommt. Ist mein Gefühl. Und die dann tatsächlich, ich glaube, da muss man auch als, wobei man sagen muss, beispielsweise, ich habe vor kurzem den UBS Art Market Report gelesen und jetzt beharre mich bitte nicht auf die Zahlen, aber es ist eben erwiesen, dass die Werke im Segment von über 10 Millionen Dollar, dass dort ein deutlicher Umsatzrückgang zu verzeichnen war im letzten Jahr,
ja,
wohingegen im unteren Bereich Werke unter bis 5.000 US-Dollar eben ein deutliches Plus, ich glaube 7% waren es.
Ja, richtig, habe ich auch in Erinnerung, ja.
Ja. Und das zeigt eben, glaube ich zumindest, dass eine junge Generation in den Markt strömt, in Teilen auch, oder dass zumindest mehr Kunstinteressierte in den Markt kommen, die niedrig einsteigen. Und denen gilt es, glaube ich, wirklich die Türen zu öffnen und die Türen nicht zuzumachen. Ich finde zum Beispiel, ihr macht das schon ganz gut. Ihr seid ja überall bei Social Media vertreten. Ihr sprecht eine junge Generation an. Ihr macht eben, was ich bei euch ganz interessant finde, ist auch, dass ihr die Preise offenlegt, also für mehr Transparenz. Das nimmt diese Schwelle, nach dem Preis zu fragen, schon mal weg.
Ja.
Und man fängt direkt auf einer ganz anderen Grundlage an, miteinander zu sprechen.
Ja.
Aber ich glaube, da ist langfristig als Galerie oder auch als Verein, wenn man beispielsweise die Kunstvereine nimmt, da ist deutlich mehr Neuerung noch möglich.
Also, kaufst du viele Jahresgaben?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Ah, ja.
Aber ich finde tatsächlich, Kunstvereine habe ich irgendwie nie daran gedacht, über Editionen oder so.
Nee, das ist ja, ich weiß nicht, das hat sich aber vielleicht auch viel verändert, weil ich habe wirklich fantastische Unikat-Arbeiten aus Jahresgaben.
Ja.
Wirklich herausragende Arbeiten. Pavel Althammer, Georg Herold, also alles irgendwie so aus 90ern, schon lange her, aber ich weiß nicht, ob das noch so gepflegt wird wie früher, aber das sieht man ja auch manchmal in Auktionen, ne? Da gibt es zum Beispiel diese übermalte Schallplatte von Gerd Richter, das war glaube ich auch eine,
stimmt.
Also von Isa Genskin, Gerd Richter, das war glaube ich auch eine Jahresgabe, also ich weiß nicht, ob das noch so gepflegt wird, aber früher, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, 15 Jahren, gab es schon extrem starke Jahresgaben in den Kunstvereinen, also wo Kunstvereine Mid-Career oder aufstrebende Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, ein Kunstwerk zur Verfügung zu stellen als Förderung des Kunstvereins. Habe ich auch von Kai Althoff eine ganz tolle Arbeit aus dem Kölnischen Kunstverein. Ist aber gar nicht,
Noch so? Was ich von Vereinen weiß, tatsächlich in Teilen schon. Also wir haben ja in Düsseldorf den Verein, das ist auch ein toller Verein. Ich habe tatsächlich immer
noch... Malkast, meinst du?
Nee. Nee, der Kunstverein.
Kunstverein.
Zu Rheinlande heißt er, glaube ich.
Genau.
Die machen tolle Sachen, die machen auch tolle Ausstellungen. Ich habe tatsächlich wirklich immer nur das Gefühl, dass die Leute, die auch auf Ausstellungseröffnungen und so sind, eben eine wesentlich ältere Generation irgendwie sich für Kunst interessiert.
Ja.
Oder beziehungsweise auch eine junge Generation zwar in den Markt reinkommt, aber ich kann es ja aus einer persönlichen Erfahrung heraus sagen, es ist relativ schwierig, wirklich Fuß zu fassen, weil die Schwelle relativ hoch ist.
Welche Schwelle?
Also, wie gesagt, das ist wirklich allein schon die Frage nach dem Preis.
Ja.
Wo man
also sich zu überwinden, überhaupt erstmal nach dem
genau,
Preis zu fragen.
Überhaupt sich überwinden, nach dem Preis zu fragen.
Ja.
Aber ich kann tatsächlich einer jüngeren Generation wirklich nur raten, dass man das machen sollte.
Ja.
Also unbedingt, weil Kunst bereichert einen in dermaßen so viel, dass sich das wirklich lohnt.
Ja. Deshalb haben wir ja alle möglichen Konzepte auch versucht, wie diese Drops oder eben Unikat-Charakter-Edition, weil ich habe das Gefühl, die Aura von so einem Unikat ist eine andere als von einer Reproduktion oder von einem...
Ihr habt das auch mit Conny Meyer gemacht,
ne? Genau, mit Conny Meyer, ja. Wo sie diese Blumen gemalt hat. Und das ist hat eine andere Kraft an der Wand als, weiß ich nicht, als einfach nur ein Print. Ja, Prints sind auch toll, aber eine Handfinished, wo sozusagen die physische Seele der Künstlerin mitschwingt, ist und das versteht man nur, wenn man das zu Hause oder wenn man das erlebt, ja, also wenn man mit so einem
Werk lebt,
Werk irgendwie Zeit verbringt, als nur in der Theorie, ja, das ist wie jemandem zu erklären, wie es ist, sich zu verlieben, ist so ein bisschen
müßig, aber sag mal, ne? Lief das gut mit den Handfinished Prints?
Na, das lief total gemischt, weil das hat nichts mit der künstlerischen Qualität zu tun. Ich glaube, Conny war ziemlich geknickt damals, weil wir, glaube ich, nur 30 Stück verkauft haben und von anderen sehr viel populärer, gefragteren Künstlern, Künstlerinnen oder auch noch nicht mal Künstlern, sondern eher so Social-Media-Reichweiten-Figuren, haben wir halt zum Teil 1000, also wirklich, das ging in die Millionen, ja, also 100.000 Euro oder Millionen. Ich meine, das war auch alles noch vor Zinswende, aber und wo auch Kunst kaufen so ein bisschen eben wie so Crypto-Trading war, ja, dass man was kauft. Um's zu aber zum Beispiel, wir haben damals mit der Johanna Dumais diesen Print gemacht. Der hat, glaube ich, 300 Euro gekostet. Der wird jetzt für 2.000, 3.000 Euro gehandelt. Das ist ja schon ziemlich 1.000%, ist ja schon mal nicht schlecht. Weißt du, wo sie, das war so eine Tischszene.
Ja, ich habe das letztens auf einer Auktion, glaube ich, gesehen.
Ja.
Dass sowas drin war. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war. Es könnte von Hamm gewesen sein.
Genau.
Aber also mit den 1.000 bist du schon nah dran. Also ich glaube, 1.000, 2.000 war die Taxe.
Genau, das war ja der Schätzpreis. Ja. Zum Teil wurden die schon relativ hoch gehandelt. Also erstaunlich hoch, fand ich. Aber es ist natürlich, es gibt dann, ich weiß nicht, wie viel waren es, waren glaube ich 600 Stück.
Ja.
Aber 600 Unikate. Also die hat sie ja alle.
Alle Hand bemalt.
Alle Hand bemalt. Aber es war sehr anstrengend, auch von der... Ich bin ja jemand, der macht total gerne Experimente, aber es war ein bisschen anstrengend, weil sie hat ja immer irgendwas anderes drauf gemalt, was so mit Lifestyle und dem Lebenswandel zu tun hat. Also ob eine Weinflasche, eine Zigarette oder ein Hummer, also halt so, die malt ja ihre sozusagen Fantasiewelt, ein Schloss. Hat da jetzt kein Schloss, aber eben alles, was so mit französischem Essen und Trinken und Ausgehen zu tun hat. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, sie wollen keine Zigarette auf dem Print haben.
Oh,
das kannst du ja bei 600 Kunden, kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich hätte aber gern Weißwein oder Rotwein oder was auch immer. Das war ja ihr dann. Aber es ist, wahrscheinlich machen wir es wieder, aber es war dann doch, der eigentliche Grund war jetzt vor allem, Leute dazu zu bringen, sich auch mal zu trauen, was zu kaufen, weil ich sehe ein Riesenproblem in der mangelnden nachkommenden Generation.
Ja.
Ich glaube aber, dass Kunst auch viel zu teuer geworden ist.
Das ist auch ein Fall, auf jeden Fall. Also tatsächlich mit den Preisen stimme ich dir zu, wobei man da tatsächlich auch wieder unterscheiden muss. Ich glaube, dass man viele Kunstwerke gerade von jungen KünstlerInnen auf der Akademie oder auch in der Galerie relativ günstig auch erwerben kann, wenn man ins Gespräch kommt. Und es muss ja nicht von Anfang an eine 2-Meter-Arbeit sein oder eine riesige Skulptur. Man kann ja klein anfangen.
Das absolut. Aber deshalb machen wir ja auch keine Messen mehr, weil ich glaube, das Problem ist eher, dass die ganzen Nebenkosten oder Betriebskosten im Kunstmarkt die Preise so hoch getrieben haben.
Ja.
Weil du musst so hohe Preise erzielen, um so hohe Kosten bewältigen zu können. Ja, also so ein Messestand mit allem drum und dran kostet halt mit Hotelübernachtung und Abendessen und so weiter mindestens 250.000 Euro.
Und die musst du wieder reinkriegen.
Und die musst du nicht nur wieder reinkriegen, du musst ja auch Gewinn machen. Ja, also das bringt ja nichts, nur kostendeckend die wieder zu erwirtschaften. Und um 250.000 Euro Aufwand bewältigen zu können, musst du mindestens, aber eigentlich deutlich über 1 Million Euro umsetzen. Und um über 1 Million Euro umzusetzen, musst du halt entsprechend teure Kunstwerke.
Und die richtigen Positionen zeigen, ne? Das ist auch so ein Ding.
Genau, und das erzeugt einen
Preisdruck.
Ja, und es hat aber auch immer dafür gesorgt, dass du die Sachen, die du jetzt gerne irgendwie zeigen willst und fördern willst, die kannst du dann in dem Umfang gar nicht auf einer Messe so zeigen, weil die viel zu günstig sind. Ja, also das heißt, du musst einen gewissen Preisniveau erreichen, damit sich das überhaupt in der Gesamtrechnung lohnt. Und das führt dann zwangsläufig wieder dazu, dass man Kunst ausstellt, die teuer ist oder schnell die Preise treibt, weil man eben einen hohen Kostendeckungsbeitrag braucht, um überhaupt die ganzen Gehälter, Mieten und Transporte und so weiter überhaupt bezahlen zu können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen in Schieflage geraten, weil die ganzen großen Sammlungen, die wir heute so sehen, ja, wie Schürmann, Burda und so weiter. Nicht alle von denen kommen sozusagen vom Geld, aber einige. Und aber auch die, die es nicht kommen, haben ja zu ganz anderen Einstiegspreisen gekauft, auch damals im Verhältnis zu dem, was sonst Sachen kosten. Und das ist irgendwie, aber ich habe das Gefühl, es ist auf einem guten Weg. Also, oder wie nimmst du das wahr? Ich habe das Gefühl, es gibt schon Korrekturen gerade.
Es gibt Korrekturen, definitiv. Aber was ich finde, ist, dass man gerade so eine junge Generation wirklich oder eine neue Generation von Sammlern da hinbewegen muss, wirklich auch Kunst zu kaufen oder sich mit Kunst, reicht ja schon, wenn man sich damit beschäftigt. Und das macht man, glaube ich, weniger über Messen, sondern viel mehr über, vielleicht, wenn man mal drüber nachdenkt, vielleicht Online-Ausstellungen auch zu machen. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, so mit Metaverse oder so, ob man eine Ausstellung mal in so einem Metaversum macht, wie die Decentraland oder Sandbox.
Wir hatten ja mal eine Galerie in Decentraland. Ich glaube, die haben wir immer noch. Ich glaube, die steht da verwaist rum. Ich fand, wir haben da ja viel mit experimentiert, ich fand, dass die Aura sich nicht übertragen hat. Also, dass die, das Kunstwahrnehmen ist ja nicht nur sehen, sondern auch irgendwie, deshalb, wie du vorhin erwähnt hast, mit Architektur so wichtig, Raumerfahrung, Licht, Inszenierung und so weiter. Und ich finde, also mir persönlich hat das nie auf dem, ich finde, man kann Kunst auch immer nur dann, ich kann das digital bewerten und auch kaufen, wenn ich es schon mal vorher irgendwie im Original in anderer Form gesehen habe. Ja, also ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, Gemälde online zu kaufen oder auch von einem JPEG oder wie auch immer. Aber wenn ich die künstlerische Position noch nie vorher in Realita gesehen habe, finde ich es schwierig. Und so ging es mir bei Decentraland auch, dass quasi der Raumeindruck, wie so ein Bild an der Wand hängt, sich nicht überträgt wie in der Realität.
Ich finde es nur so unglaublich demokratisch, weil man im Grunde genommen den Leuten, die vielleicht, wenn du jetzt hier in Berlin eine Ausstellung machst, die läuft, wie lange läuft eine Ausstellung bei euch?
Ein Monat, Wochen.
Anderthalb, ja?
Ja.
Und du gibst Leuten die Möglichkeit, die vielleicht in New York leben oder in Asien leben, dass die Ausstellung auch sehen können, zeit- und ortsunabhängig, ne?
Das stimmt, ja. Und du, wo recherchierst du? Wie guckst du nach neuen Positionen und müssen die alle miteinander irgendwie zusammenhängen? Gleiche Inhalte verfolgen oder so?
Also ich habe am Anfang ganz wild drauf losgekauft. Das tue ich heute in gewisser Weise immer noch. Also eigentlich mache ich nach Konzept alles falsch.
Mhm.
Aber das macht das Ganze wieder interessant, weil sich mit der Zeit irgendwie nicht ein Muster gebildet hat. Aber man merkt einfach, dass ein paar Positionen ganz zufällig ganz gut zusammenpassen, mhm, von den Thematiken her. Aber die Thematiken, die mich im Moment interessieren, das sind so ganz klar Gender-Themen. Das sind Sachen, die mit Umweltproblematiken zu tun haben. Es gibt beispielsweise Harry Nureyev, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist der Gründer von Cosby Studios.
Mhm.
Der hat letztes Jahr in Berlin bei Dietrich Schlechtriem eine große Ausstellung gemacht.
Mhm.
Und der hat so kleine Seifen gemacht, wo er eben Dinge drin eingearbeitet hat, die er irgendwo gefunden hat.
Mhm.
Und das waren Handys. Ich habe eine zum Beispiel gekauft mit so einem Balenciaga-Tag drin.
Mhm.
Und die hängt bei mir zu Hause und das lässt mich irgendwie auch meinen eigenen Konsum reflektieren, über meinen eigenen Konsum nachdenken.
Und man sieht das durch die Seife durch.
Und man sieht das durch die Seife so durch. Aha, ne? Das ist so eine Glycerinseife.
Ja. Ah ja. Also der hat die so wie so
modifiziert. Genau, wie so konserviert, ja.
Okay, und der heißt?
Harry Nureyev.
Ja. Aha. Und aber wenn du das jetzt als Beispiel nimmst, womit hat das dann noch in der Sammlung zu tun?
Das hat tatsächlich nicht so eine starke Referenz zueinander. Da muss ich sagen, da fehlt mir noch ein bisschen Referenz. Aber da müsste man wahrscheinlich mehr Arbeiten von ihm kaufen, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Bis jetzt habe ich nur dieses Balenciaga-Tag eben.
Und wie paritätisch ist deine Sammlung? Weil viele Frauen hast du vorhin erwähnt.
Genau, also tatsächlich, ich kaufe nicht bewusst nach Quoten.
Ja.
Also das kam tatsächlich relativ automatisch. Also es waren immer automatisch viele Frauen mit dabei, die ich gekauft habe. Das ist nichts, was worauf ich achte. Also es geht mir um die Kunst.
Aber es sind wie viele Künstlerinnen und Künstler? Also 30 Werke hast du gesagt?
30 Werke, lass mich mal überlegen.
25 wahrscheinlich oder sowas?
Nee, weniger
tatsächlich. Ja.
Ich würde sagen 20.
Okay, ja. Interessant. Und Gender und Umwelt, das sind natürlich unsere bewegenden Themen aktuell. Daher oder...
Ja, daher, wir haben vorhin über Shani Rowe, glaube ich, gesprochen, ne?
Mhm.
Das fand ich ganz
israelische Malerin, ne?
Israelische Malerin, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil die so ein bisschen diese typischen, stereotypischen Männlichkeitsbilder so ein bisschen umdreht und auch verlustigt. Das hat mich interessiert.
Ja. Beschreib mal, was ist das so?
Das sind figurative Arbeiten, ja, überwiegend. Und dort werden eben teilweise sexuelle Szenen zwischen Männern, zwischen Frauen gezeigt, teilweise auch gleichgeschlechtlich, die eben teilweise nicht so nicht so konventionell, nicht nur, sondern auch, ich würde sagen, in vielen Dingen abstoßend vielleicht auch wirken, mhm, beim ersten Angucken, aber es ist in vielen Dingen auch einfach sehr lustig. Ja, zum Beispiel in einer Ausstellung so eine Arbeit gehabt mit einem erigierten Penis, wo eben so ein Smiley drauf war.
Aha,
das fand ich ganz lustig.
Aber wie so ein Pixel, oder? Es bezieht sich auf die Nippelpixel bei Instagram, oder?
Ja, weiß ich noch nicht mal, ob da so eine Referenz zu ist.
Wo war denn der Smiley drauf?
Der war auf dem Penis drauf.
Komplett?
Nee, tatsächlich nur am oberen Stück mit so einem Lach.
Ach so, okay, jetzt nicht den gesamten.
Nein, nicht den gesamten.
Ah, okay, ich kenne das Bild jetzt nicht, aber ich hätte jetzt mal interpretiert, man hat doch oft auf Instagram, weil doch weibliche Nippel nicht gezeigt werden dürfen, hat man doch oft da so, weiß ich nicht, ob noch, aber immer so Smileys drauf gehabt, und ich nehme an, das dreht sie um, oder es geht um quasi the female gaze versus male gaze.
Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber könntest du recht haben.
Ja, und das hast du gekauft dann?
Nein, das habe ich nicht gekauft. Nee. Das habe ich nur tatsächlich, war eine der ersten Arbeiten, die ich von ihr gesehen habe, und ich fand das eben interessant.
Und denkst du über Wiederverkauf auch nach, wenn du es kaufst?
Nein.
Nee.
Nein, absolut nicht. Also ich denke tatsächlich auch über den Preis nach, wenn ich es kaufe,
mhm,
aber dann tatsächlich ganz lange nicht.
Dann, also ja, aber wenn du so ein Motiv dann siehst und sagst, ich finde das jetzt super irgendwie, wie sie da irgendwie mit dieser
Bild
umgeht, spielt, ja?
Ja.
Aber dann zu sagen, weiß jetzt nicht, wie hoch so ein Wiederverkaufswert von einem Penis ist, kaufe ich vielleicht lieber nicht und kaufe vielleicht doch lieber das, wo ein Motiv drauf ist, wo ich glaube, das könnte sich wiederverkaufen.
Ja, mir geht's aber tatsächlich eher dabei drum, wirklich daraus, wenn man das zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, die Sammlung auszustellen, dann, mhm, ist das, wenn ich das gekauft hätte, wäre es eine interessante Arbeit gewesen, weil man dadurch eben auch wieder ein bisschen provoziert,
mhm,
und vor allem auch die Leute dazu kriegt, vielleicht drüber zu sprechen. Und
okay,
das ist was mich interessiert. Das möchte ich auf jeden Fall, dass die Sammlung als Diskussionsgrundlage dient und als etwas, worüber Menschen in Diskurs miteinander kommen.
Mhm. Interessant. Also mehr im Rezipientenblick als jetzt im Wiederverkaufsblick.
Genau.
Mhm. Ja. Okay, interessant. Aber es ist sehr spannend. Ich hatte neulich ein ähnliches Gespräch, also jetzt nicht im Podcast, sondern so mit einem Sammler, der aus der Sammlung von meinem Vater bei Van Hamm was gekauft hat. Der kam auch irgendwie da aus der Region, wo ich ganz beeindruckt war. Der konzentriert sich nur auf Shaped Canvases und eben diese in den 60ern so ein Minimalismus, der aber ja entweder Millionen kostet oder den man richtig akribisch suchen muss. Ja, also quasi so wie Elvis Kelly, aber nicht Elvis Kelly, weil Elvis Kelly nicht finanzierbar ist. Und das Rheinland scheint ja doch irgendwie immer noch da was im Wasser zu haben, oder irgendwie, oder meinst du, spielt das eine Rolle bei dir? Das Rheinland und die Kunst im Rheinland und weiß ich nicht, hier zum Beispiel die Raketenstation, wie heißt das da? Die,
Insel Hombräuch. Insel Hombräuch, ne?
Ja, ja, vor allem Insel Hombräuch ist ja so ein verrückter Ort.
Also ich tatsächlich bin von Anfang an immer eher nach Berlin gefahren. Also viele der Sachen oder die überwiegenden Sachen, die habe ich entweder online gekauft, dann auch in Frankreich, in Belgien, aber vieles kommt tatsächlich wirklich hier aus Berlin.
Mhm.
Also weil ich immer auch zu den Gallery Weekends, zur Art Week hier hingefahren bin. Ich habe wenig in Düsseldorf eigentlich gekauft.
Mhm. Aber die Prägung, meinst du, das Rheinland, aber ist jetzt, kannst du nicht nachvollziehen?
Da hat man, also da hatte ich zumindest so die ersten Begegnungen im Museum, ne? Also das waren so eine der ersten Museen in Düsseldorf, aber auch in Köln, Museum Ludwig, K20, K21, wo man hingegangen ist, ne?
Ja.
Aber Kunst gekauft habe ich immer eher in Berlin oder online.
Und wie lange hast du es noch bis zum Abitur?
2 Jahre.
Okay, also das heißt, du hast jetzt schon Leistungskurse oder fängt es nächstes Jahr an?
Das fängt jetzt nächstes Schuljahr an, ja.
Ah ja, und welche Leistungskurse nimmst du?
Englisch und Erdkunde.
Ach, Erdkunde kann man als Leistungskurs
machen. Ja, inzwischen schon, ja.
Ich hatte Wirtschaft und Englisch, aber Wirtschaft auch nur, damit ich Latein loswerden konnte.
Das habe ich schon längst abgewählt.
Ah ja. Okay, Erdkunde und Englisch und Nebenfächer?
Als drittes Fach Mathe, als viertes Fach Kunst.
Ah doch, immerhin.
Ja, weil man das theoretisch machen kann.
Ah ja.
Ja.
Und da geht's auch ein bisschen um zeitgenössische Kunst.
Da geht es, ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, aber es gibt ja immer so Abiturkünstler, ne? Ich glaube, es ist 2027 dann Jeff Wall.
Ach, wirklich?
Ja.
Es gibt Abiturkünstler.
Es gibt Abiturkünstler, 2, 3, glaube ich. Ich habe mir nur Jeff Wall gemerkt.
Interessant.
Aber, ja.
Das ist ja auch, Jeff Wall ist ja eine interessante Position, die ist dir vorher wahrscheinlich nicht untergekommen, oder?
Natürlich als jemand, der diese Lichtboxen macht, der ja, ne, diese Fotoarbeiten, so in dem Sinne nicht, ne.
Ja, interessant, weil nämlich als ich so alt war wie du, war Jeff Wall der bedeutendste Künstler der Gegenwart.
Ja.
Und auf jedem Artforum-Cover und war in Jeff jeder, ja, also wirklich die ganze Zeit. Und er war wirklich auch für sozusagen die intellektuelle Elite ein ganz wichtiger Künstler, der eben diese inszenierten Fotos, aber eine andere Sprache entwickelt hat und auch da immer so Meta-Ebenenartig die aktuellen Themen wie, weiß ich nicht, Geschlechterverhältnis, Rassenverhältnis und so immer thematisiert hat. Und erstaunlicherweise ein bisschen aus dem, war auch so the Godfather of the Vancouver School, ja, was danach kam, Rodney Graham und so. Und das hat sich ja sehr, sehr verändert. Interessant, dass er dann im Kanon jetzt angekommen ist. Und sag nochmal ganz kurz, weil du vorhin meintest Fotografie, du hast aber schon Schwerpunkt Malerei, oder?
Die Schwerpunkt ist tatsächlich Malerei, ja, wirklich.
Ja.
Aber das ist, kann sich auch ändern. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es in 5 Jahren vielleicht mehr bei Fotografie liegt, in 10 Jahren vielleicht sogar bei Videoarbeiten. Also das ist, wie gesagt, rein abhängig vom Thema.
Und gibt keine Beschränkung, sagst nicht, Editionen kaufst du nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, eine Edition zu kaufen. Es kommt mir wirklich, wie gesagt, nur aufs Konzept und auf die Idee an.
Ja, und in die Vergangenheit versuchst du aber nicht zu gehen.
Ich habe tatsächlich anfänglich mal so kleinere Arbeiten von Lüpertz gekauft.
Ah ja.
Weil ich den als Künstlerpersönlichkeit ganz, ganz interessant fand.
Ja.
Aber mehr tatsächlich nicht, wobei man mich bei älteren Positionen tatsächlich immer eher die Arbeiten von Frauen interessieren.
Aha.
Also beispielsweise finde ich Miriam Kahn ganz toll, Nan Goldin ganz toll, Rosemarie Trockel.
Von denen hast du auch schon allen Sachen?
Nein, leider nicht. Ich bin im Moment an der Arbeit von Nan Goldin dran.
Mhm.
Mal sehen, was sich da entwickelt.
Da muss man sehr aufpassen mit den, also
mit den Editionen, ja.
Genau.
Ja.
Also, weil da ging es ja eine Zeit lang nicht so gut und da hat die, glaube ich, nicht so genau drauf geachtet, wie das ist mit den 1 von 5, 2 von 5, da gibt es zum Teil, das gibt es aber bei älteren Positionen oft, dass es die Motive dann häufiger gibt. Gibt auch sehr gute Porträts von mir, von den Golden.
Ja?
Ja, die willst du wahrscheinlich nicht haben. Die hat meine Frau und mich mal hier porträtiert.
Ach, okay.
Super, ja, vielen Dank. Ach so, nach der Schule, wie geht's weiter?
Wahrscheinlich BWL studieren.
Okay, um richtig viel Geld zu verdienen, um viel Kunst kaufen zu können.
Genau, richtig. Und um das eben One weiter nach vorne zu bringen.
Und du willst aber im Kunstbereich dann auch professionell arbeiten?
Nein, tatsächlich im Kunstbereich nicht arbeiten. Ich möchte was mit Banking machen, was mit Beratung machen vielleicht.
Kann man doch mit Kunst auch kombinieren.
Kann man mit Kunst auch kombinieren, könnte man drüber nachdenken, ja.
Also hat bisher noch nicht so gut geklappt, aber gab ja schon viele Versuche, dass Kunst beliehen wird. Also das in Amerika ist das sehr verbreitet. Da machen das vor allem die ganzen Milliardäre. Die
haben so Anteile dann, kaufen oder?
Nee, die haben einfach ihre, so wie du eine Immobilie finanzieren kannst und sagst, ich habe eine Immobilie, die kostet, weiß nicht, 10 Millionen Euro. Dann kannst du eine Grundschuld eintragen lassen und das beleihen und hast das Eigenkapital quasi wieder frei und kannst damit weiterkaufen. Und es gibt eben viele sehr vermögende amerikanische Sammler oder in Amerika überhaupt. Du kannst dann deine Kunst beleihen, um damit dann wieder andere Sachen zu kaufen.
Okay.
Und das ging in Deutschland in den 80er Jahren auch und hat viele Galerien damals die Existenz gekostet auch, weil die eben sehr stark finanziert waren, vor allem in Köln und dann nicht damals auch ausgelöst durch die Kunstmarktkrise in Japan lief es dann nicht mehr und dann konnten die ihre Kredite nicht bedienen und sind eben in die Insolvenz gegangen. Und es gibt jetzt, glaube ich, in Deutschland nur noch 2, 3 Banken, die das überhaupt machen. Und dann musst du die Kunst aber auch abgeben und dann ist die eingelagert und es ist so teuer, die Zinsen sind so hoch, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, und das andere gibt es natürlich auch, was du gerade gesagt hast, mit fraktionalisiertem Teileigentum, aber auch alles das ist ja alles sehr reguliert und kompliziert.
Da würde ich auch nie drüber nachdenken tatsächlich. Also da auch irgendwie einen Anteil von einem Kunstwerk zu kaufen.
Interessiert dich nicht.
Nee.
Weil es hier um das Besitzen auch.
Es geht mir nicht nur ums Besitzen, es geht tatsächlich auch wirklich darum, die Arbeit hängen zu können, erstmal nur bei sich. Wobei, was mich noch viel mehr interessiert, ist eigentlich die Arbeiten zu zeigen. Also ob das jetzt eine Sammlungspräsentation, die sicherlich kommen wird, ist, oder wenn es eine Leihgabe ist. Also ich würde auch nie eine Leihanfrage ablehnen. Weil es ist immer, finde ich zumindest besser, selbst wenn es ein kleines Museum oder eine kleine Institution ist, wenn es ein paar hundert Leute sehen, als wenn es nur ich zu Hause sehe. Ne?
Ja, wo hast du denn deine Sachen?
Ich habe meine Sachen überwiegend zu Hause tatsächlich.
Okay.
Auf dem Dachboden, in Lupo oder es hängt halt oder im Schrank.
Ja.
Ja.
Und wird auch schon hin und wieder was ausgeliehen?
Ja, im Moment ist eine Arbeit von Ulrike Teusner im Mackerhaus in Bonn.
Ja.
Genau.
Und da bist du dann auch hingefahren?
Da bin ich auch hingefahren, war ich am Wochenende erst noch, um die Ausstellung nochmal zu sehen, ja.
Super. Aber du willst nicht jetzt Galerist werden oder sowas, willst du nicht?
Nein.
Nee.
Nein.
Warum nicht?
Ich glaube, weil mir tatsächlich wahrscheinlich der Job, also der Job mit Kunstwerken zu handeln. Ich mag die Künstler unglaublich gut leiden, aber mit Kunstwerken zu handeln kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mhm. Oder auch die zu vertreten und wirklich zu verkaufen. Das vielleicht kommt das noch, ne? Mhm.
Aber lieber eine gewisse professionelle Distanz auch wahr. Also lieber was professionell was anderes machen.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Und super. Dann eben das Geld haben, um dann Kunst zu kaufen zu können und unterstützen zu können. Ne?
Und du denkst auch gar nicht in dem, was kannst du zu Hause haben, aufhängen, sondern es geht um eher ein Museum im Kopf oder quasi.
Genau, ist völlig egal. Also ich würde tatsächlich auch eine große Arbeit kaufen. Ne? Also das ist Maßstäbe, keine Grenzen gesetzt.
Und würdest gar nicht drüber nachdenken, wo die dann hinkommt?
Nein.
Aber irgendwie lagern?
Irgendwie lagern, klar, da müsste man sich dann Gedanken drüber machen, aber ich würde es, glaube ich, erstmal kaufen. Wenn ich so von der Position überzeugt bin, würde ich es erstmal kaufen.
Ich habe das Gefühl, dass viele auch nicht so viel mehr kaufen, weil sie nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen und keine Lust haben, dass sie quasi das laufend auch so viel kostet.
Ja,
wenn du so ein großes Lager hast, da kommt natürlich auch nicht was zusammen, dann wirft die Kunst keine Rendite ab, also erst beim Verkauf. Und das ist natürlich auch alles viel teurer geworden, als früher mal war, ne?
Und du gibst, oder du gibst halt am Museum, ne?
Ja, das wollen die Museen ja so nicht mehr, weil die eben, also mein Vater am Museum Ludwig zum Beispiel hat gesagt, er nimmt die Sachen nur noch geschenkt.
Ah, okay.
Konnte er sich natürlich, ist natürlich aus dem Museum Ludwig, ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber so einfach ist es jetzt auch nicht, da ganze Sammlungen an Museen zu geben und die da zu verpflichten, dass die sich drum kümmern und lagern, weil da sind eben viele Museen auch ganz schön auf die Schnauze gefallen, MMK in Frankfurt oder so, wo dann eben Sammler das lange dort hatten und dann doch von heute auf morgen verkauft haben.
Und wieder zurückhaben wollten.
Ja, gar nicht zurück, sondern ging direkt vom Museum in die Auktion. Und das müssen sich die Museen dann eben diesen Vorwurf gefallen lassen, dass dann, ich glaube, manchmal wird es ein bisschen übertrieben, weil so einfach ist das mit der Wertsteigerung auch nicht. Also wenn du da jetzt einen frühen Richter hast, dann ist es ziemlich egal, ob der jetzt irgendwie 10 Jahre im MMK hing oder nicht, dann ist der Wert gestiegen, weil der Kunstmarkt gestiegen ist und nicht, also ein bisschen Rolle spielt schon, aber nicht so eine gigantische, wie die Presse dem oft zuschreibt. Aber so einfach ist es jetzt auch nicht, da Museen zu finden, die deine ganzen Sachen lagern. Aber na, wir treffen uns wieder und schauen zurück und nehmen den Faden auf. Erstmal alles Gute fürs Abi. Dauert ja noch ein bisschen. Und finde ich super.
Danke dir.
Danke sehr.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.